Das sind eindeutig die guten, die gesunden Lebensmittel. Dr. Michelsen, wie viel muss ich denn davon essen, um länger gesund zu leben?
Ich würde es mal so sagen, wenn das die Basis ist, die regelmäßige Basis, dann hat man schon fast alles richtig gemacht. Man wird übrigens auch belohnt. Man kann einen Bonus an gesunden Lebensjahren 10 bis 14 Jahre damit bekommen.
10 bis 14, das ist mittlerweile mit Studien
das
belegt.
Das ist mit Studien belegt, also ist schon eine gute Auswahl.
Also, ich finde, das motiviert für die heutige Sendung. Vielen Dank dafür schon mal, Dr. Andreas Michelsen, Chefarzt für Innere Medizin und Professor für Naturheilkunde an der Charité in Berlin. Heute zur Visite bei DAS.
Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Länger leben, sich besser fühlen, älter werden, als die Natur vorsieht. Wer will das nicht? Doch mit dem Willen allein ist es nicht getan. Wir müssen auch was dafür tun, und zwar das Richtige. Und mit dem richtigen Essen fängt es an. Professor Andreas Michelsen ist einer der profiliertesten Fasten- und Ernährungsmediziner Deutschlands und forscht als Professor für klinische Naturheilkunde an der Berliner Charité. Sein geballtes Wissen hat er jetzt gebündelt und wir bekommen von ihm die Quintessenz. Dr. Michelsen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ich habe gedacht, ich biete Ihnen gleich mal ein paar Chips an.
Warum nicht?
Nee, ehrlich, würden Sie zugreifen? Ich habe gedacht, nee, er zeigt, er geht mit gutem Beispiel voran. Also das heißt, mal so ein Tortilla-Chip oder mal Paprika-Chipletten, das ist nicht schlimm.
Ich fange jetzt nicht weiter an zu essen, weil dann kann auch ich nicht mehr aufhören. Ja. Aber zur Frage, es ist tatsächlich so, ja, man darf sich auch keinen Stress machen mit der gesunden Ernährung. Ja. Natürlich kann man sehr viel erreichen, aber es sollte jetzt nicht den Alltag so beherrschen, dass man schon Angst kriegt, wenn man eine Schale Chips sieht.
Ne? Wenn man ab und zu mal ein bisschen sündigt.
Ja.
Warum würden Sie sagen, ist jetzt im Moment ein guter Zeitpunkt, um über gesunde Ernährung zu sprechen?
Naja, der Januar ist ja der Monat der Vorsätze. Es sei jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt nur der Januar sein sollte. Da gibt es ja auch jetzt den Dry January. Man soll nicht Alkohol oder nicht so viel trinken im Januar. Aber ich denke schon, der Jahreswechsel ist sehr gut. Die Tage werden länger, die Völlerei oder sagen wir mal, die Weihnachtszeit ist ja doch durch viel Essen und wenig Bewegung gekennzeichnet. Es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt zu sagen, so jetzt bringe ich das wieder ein bisschen gesünder in Fahrt.
Aber es nutzt nichts, jetzt so ein bisschen damit anzufangen und dann wieder aufzuhören. Man muss schon eine Routine entwickeln, oder?
Genau, deswegen hatte ich das vorher auch mit dem Stress erwähnt. Also es ist so, auch das mit diesen gesunden Lebensjahren und der mehr Lebensqualität, das erreicht man natürlich nicht, wenn man jetzt mal 4 Wochen im Januar das macht und dann bricht alles zusammen. Mhm. Es reicht auch nicht, wenn man mal Sport macht, 3 Wochen im Urlaub. Man muss ein Konzept haben, wo man sagt, das macht mir Spaß, das gefällt mir und das ziehe ich jetzt weitgehend mein Leben lang durch. Ne?
Und dann muss man es auch spüren relativ schnell. Wie schnell zeigt sich denn so ein Effekt, dass man sagt, also es geht mir wirklich besser, wenn ich mich jetzt anfange, besser zu ernähren?
Das dauert so etwa 2 bis 3 Monate. Mhm. Also am Anfang vermissen wir ja erstmal das, was wir bisher gegessen haben. Wir sind ja Gewohnheitstiere, Gewohnheitsmenschen. Und wir vermissen dann den Geschmack. Und das lässt so nach 7, 8 Wochen. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo wir dann merken, es fühlt sich irgendwie besser an. Man wird beweglicher, man schläft besser, man ist fitter. Und nach meiner Meinung funktioniert das ja auch nur so. Es macht ja keinem Spaß, sich nur zu disziplinieren.
Kasteien,
Askese. Und so. Man muss spüren, dass man sagt, das lohnt sich, ich krieg was zurück.
Mhm. Und wie wir das am besten machen, wie wir uns jetzt die Routinen, wie wir die verändern, darüber reden wir. Länger leben und dabei gesund bleiben, wie das geht, das verrät Ihnen heute der Mediziner und Naturheilkundler Dr. Andreas Michelsen. Und Gitta Olsen-Fonger stellt ihn vor.
Dieser Mann ist ein international anerkannter Experte für ganzheitliche Medizin. Chefarzt für Naturheilkunde in Berlin. Die Wirkung zahlreicher Methoden, längst wissenschaftlich bewiesen und ihm lange vertraut.
So, ich habe die Edel mitgebracht. Sie galten in der Antike als die Heilsbringer.
Von Massage und Akupunktur bis Heilfasten und Blutegel. Naturheilkunde kann helfen. Er klärt auf und räumt mit Missverständnissen auf.
Das Problem ist sicherlich, dass die Naturheilkunde oft in einen Topf geworfen wird mit Alternativmedizin. Und das ist ein Riesenfeld.
Der Naturdoc vom NDR weiß, wie wir fit und gesund werden. Auch wenn man noch nicht alles weiß.
Warum dieser Effekt oft Wochen und Monate lang anhält. Und da kann ich nur sagen, wir wissen es nicht.
Wie wir mit richtiger Ernährung unsere Gesundheit erhalten, weiß Professor Andreas Michelsen.
Herr Michalsen, das ist ja eine spannende Kombi. Sie sind klassischer Schulmediziner und trotzdem Naturheilarzt. Ich dachte immer, das schließt sich so ein bisschen aus, aber offensichtlich nicht.
Nee, das ist so auch eine logische Abfolge. Also ich war im Herzkatheterlabor, auf der Intensivstation, alles sehr wichtige, sehr effektive Medizin. Aber ich habe schon auch gemerkt, oft trifft man damit nicht die Ursache, wie eigentlich die Herzinfarkte und Schlaganfälle zustande gekommen sind. Das hat mich einfach dann fasziniert, oder das war das Gefühl, ich möchte das in der Medizin machen, wo es um die Ursache geht.
Und wahrscheinlich gibt Ihnen, dadurch, dass Sie in beiden Bereichen sich auskennen, das natürlich noch mal einen viel größeren, ganzheitlicheren Blick auf unseren Körper.
Ja, absolut. Es ist ja wirklich wichtig, sich auch in beiden Bereichen auszukennen. Ne? Mhm. Also es ist ja eben, deswegen hatte ich das mit der Alternativmedizin gesagt. Die Schulmedizin ist wunderbar, ne? die ist hocheffektiv. Und man weiß dann erst, wenn man sich gut da auskennt, wie effektiv man an welchen Stellen die Naturheilkunde einsetzt.
Wir haben hier Besuch bekommen in unserer Mitte. Und wollten einfach mal zeigen, wo die Leber sitzt. Denn die geht es ja gerade im Januar. Sie haben vorhin erwähnt, Dry January, viele verzichten auf Alkohol, wollen der Leber was Gutes tun. Wo sitzt genau die Leber und wie geht es der im Moment, so nach dem ganzen Süßessen und Alkoholtrinken am Jahresende?
Erstmal muss ich gucken, dass ich hier nicht alles jetzt auseinander... Das reicht eigentlich. Der Leber geht es nicht gut. Na, also sowieso nach Weihnachten und Neujahr nicht, aber es ist auch tatsächlich so, ich meine, das ist jetzt, die Farbe ist wunderbar, das ist eine gesunde Leber, ne? Es gibt die Fettleber und da leiden inzwischen 30% in Deutschland darunter.
Also jeder Dritte quasi.
Ja, genau. Und es ist eben eine Folge dieser Kombination schlechter Ernährung, zu viel Ernährung, Alkohol spielt tatsächlich auch eine große Rolle. Und früher, ich weiß noch, als ich in der internistischen Facharztausbildung war, da hat man gesagt, Fettleber, schreibt man den Arztbrief rein, aber interessiert niemanden. Heute weiß man, das ist wirklich wesentlich. Zum Beispiel ein Punkt ist, wenn man eine Fettleber hat, dann blockiert es die gesunde Wirkung von Sport. Also Sport hat ja eine gute Wirkung auf den Blutzuckerspiegel, auf Blutfette und so weiter. Wenn man eine Fettleber hat, dann funktioniert das nicht mehr. Und insofern ist das nicht trivial und wirklich, deswegen habe ich auch in meinem Buch dem Kapitel gewidmet und dachte, das muss mal ausgesprochen werden, dass das wirklich eine Bedeutung hat. Ne?
Was bedeutet Fettleber? Also wie schwer ist eine Leber normalerweise und wie groß, wenn sie dann richtig fett ist?
Also sie wird größer, aber das Hauptproblem ist sozusagen, dass sich das Fett in den Zellen der Leber einlagert, Prozent für Prozent. Da gibt es dann eben Kriterien im Ultraschall. Das alleine wäre vielleicht noch nicht so schlimm, aber sie beginnt dann sich zu entzünden. Mhm. Und dieses Fett beginnt eben die Leber zu stören. Und die Leber ist ein fantastisches Organ. Das ist wie eine riesen Chemiefabrik, aber eine gute Chemiefabrik in unserem Körper. Und deswegen funktionieren viele Dinge da nicht mehr. Ne? Entgiftung beispielsweise auch oder Produktion von Hormonen oder was auch immer. Und das macht auch müde. Also wenn man ein Leberproblem hat, dann verliert man an Lebenskraft. Also der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit, lernt man in der Facharztausbildung.
Weil die Leber nicht wirklich schmerzt. Also es tut nicht weh, die Fettleber.
Genau, das ist das Gemeine, wie bei Bluthochdruck auch. Das sind Erkrankungen, die tun nicht weh. Ich sag mal frech, leider. Weil dann würde man früher gegensteuern. Ne? Und man merkt das nicht. Merkt vielleicht nur, man fühlt sich nicht mehr so gut. Und sozusagen im Geheimen schreitet das aber fort. Ne?
Muss man denn dick sein für eine Fettleber oder können auch schlanke Menschen eine Fettleber haben, ohne davon zu wissen,
dass es ist genau das der Punkt. Das können auch schlanke Menschen eine Fettleber haben. 10, 15, 20%, je nach Bevölkerung international. Häufiger ist es aber schon natürlich eine Folge dann von Übergewicht und dann noch mehr Übergewicht. Mhm. Und wenn dann noch ein Diabetes entsteht, dann ist das Programm da.
Wenn man einmal eine Fettleber hat, wie schnell oder leicht wird man die wieder los?
Das ist das Fantastische, das ist die gute Nachricht. Wir haben eine Studie gemacht und da haben wir das Heilfasten eingesetzt. Also das, wo man im Prinzip nichts isst oder nur noch ein ganz klein bisschen kleine Speisen, ein bisschen Hafer oder Saft zu sich nimmt. Und innerhalb von 7 Tagen war bereits die Hälfte der Fettleber reduziert. Und wenn man in einem Jahr 15 bis 20 Tage fastet, ich weiß, das ist viel, aber ich will es nur mal so darstellen, dann ist die Fettleber weg.
Mhm. Und Fasten heißt wirklich auf nur Alkohol verzichten oder auf alles andere?
Nee, Fasten heißt wirklich weitgehend auf Kalorien verzichten. Also nur noch so Minispeisen. Erlaubtes Heilfasten ist das. Ne? Das kennen ja auch viele. Und das ist unter, Natürlich ist eine gesunde Ernährung auch sehr gut. Mhm. Aber das Heilfasten ist so ein Turbo, ne, wo man relativ schnell hier das Problem lösen kann.
Also würden Sie sagen, für Leute, die jetzt sagen, ich würde mich eigentlich gerne mal resetten. Ich nutze den Januar, ich verzichte auf Alkohol und ich tue meiner Leber Gutes.
Ja.
Wie kann ich die jetzt bestmöglich unterstützen? Würden Sie sagen, dann auf Alkohol verzichten, aber auch gleichzeitig ein kleines Fastenprogramm machen?
Ich würde vielleicht erstmal mit einer gesunden Ernährung, wie wir sie am Anfang gesehen haben, anfangen und sagen, okay, jetzt fange ich mal an, zumindest als Basis. Ne? Wie gesagt, kleine Sünden sind erlaubt, gesunde Ernährung. Und das Fasten würde ich dann platzieren, wenn es ein bisschen wärmer wird. Mhm. Da ist ja auch die Fastenzeit, die christliche Fastenzeit. Ne? Die ist dieses Jahr, glaube ich, Aschermittwoch am 5. März. Das ist ideal. Ne? Die Tage werden länger, es ist ein bisschen wärmer. Da kann man besser fasten, als wenn es jetzt noch so nasskalt und winterlich ist.
Also man muss nicht alles auf einmal machen. Man kann mit kleinen Schritten anfangen. Wie ist es mit so etwas Klassischem, weil Sie das Heilfasten angesprochen haben, wie Leberwickel? Ja. Also die Leber auch von außen unterstützen.
Ja, das ist auch sehr, sehr gut. Es ist natürlich nicht so, dass durch den Leberwickel irgendwie jetzt da die Wärme direkt da rein, die Körperkerntemperatur bleibt immer gleich. Aber dieser Leberwickel, der fördert die Durchblutung der Leber. Also man tut wirklich der Leber was Gutes. Aber die Leber freut sich auch, wenn wir gute Gewürze zu uns nehmen. Das ist Bitterstoffe, bittere Gemüse. Das
Chicorée.
Ist auch, ja, genau. Mhm. Radicchio, Artischocke, Brokkoli, auch bitteres Olivenöl. Das freut alles die Leber. Also wir haben viele Möglichkeiten der Leber da. Chili habe ich vorher auch gesehen. Chili ist übrigens auch etwas, was die Gallensäfte fördert und damit der Leber gut tut.
Also ruhig ab und zu mal scharf essen.
Ich weiß, dass das nicht viele mögen, aber es ist nicht verkehrt, sich das ein bisschen anzugewöhnen.
Wie ist es mit Ingwer? Weil viele auch gerade im Moment wegen Erkältung trinken ja gerne Ingwer. Shots auch zum Beispiel. Ja. Hilft sowas?
Ja, Ingwer ist wirklich so ein Allround-Talent. Das muss man auch mit kritisch-wissenschaftlichem Blick kann man das auch so sagen, das ist gut bei Diabetes, gegen die Blutfette, das ist antibakteriell und deswegen trinken wir auch Ingwertee, wenn wir Halsschmerzen haben, aus gutem Grund. Auch das heilt jetzt natürlich nicht, wenn man 2 Tassen Ingwertee trinkt, aber es hilft. Ja.
Also man kann schon einiges tun, ohne direkt zu Medikamenten zu greifen, sondern einfach sich aus der Natur bedienen.
Absolut. Das ist ja, also meine Philosophie ist ja gut, dass wir diese hochwirksamen Medikamente haben, aber sie sollten dann zum Einsatz kommen, wenn sie wirklich benötigt werden und nicht, wenn noch andere einfache Dinge aus der Natur helfen.
Wir zeigen ja auch, weil Sie die Gemüse ja noch mal angesprochen haben, gleich gehen wir ins Gemüse, nicht Beet, sondern auf den Gemüsetisch und dann zeigen wir noch mal, was genau gut ist, jetzt zu essen. Aber ungesundes Essen, das macht ja nicht nur krank, es macht auch dick. Und deshalb probieren das viele ja mit Diät. 4 von 10 Erwachsenen in Deutschland haben bereits mal eine Diät gemacht. Aber von wem stammt eigentlich die Idee, überflüssige Funde dadurch purzeln zu lassen, dass man nur bestimmte Lebensmittel isst oder weglässt? Ariane Peters mit einer kurzen Geschichte der Diät.
Funde loswerden. Effektiv. Gesund, stressfrei. Aber wie klappt's am besten?
Ich bin total gegen Diät. Ne? Was ich so mitbekommen habe, dass man halt eine gewisse Zeit was isst und dann auch wieder eine gewisse Zeit halt nichts isst.
Ich hab's schon mal probiert und es tut dem Körper gut.
Fakt ist, wir essen zu viel, zu häufig, zu süß, zu fettig. Meistens mit schweren Konsequenzen. Derzeit ein gefährlicher Hype in den sozialen Medien. Ozempic. Eine Diabetes-Spritze für ein paar Kilo weniger. Das ist neu. Der Wunsch, jedoch mühelos abzunehmen, ist uralt. Bereits 1862, als ein Großteil der Bevölkerung noch Hunger leidet, veröffentlicht ein Bestatter namens William Banting einen der ersten Diätratgeber der Welt. Sein Arzt empfiehlt, morgens Fleisch und Fisch, ab mittags zusätzlich Alkohol. Banting ist schwer begeistert über diese Diät, seine Leber und Nieren eher nicht. Weil immer mehr Menschen aus allen Nähten platzen, empfiehlt Dr. Howard Hay Anfang des 20. Jahrhunderts die Trennkost. Er glaubt fälschlicherweise, Eiweiß und Kohlenhydrate können nicht gleichzeitig verdaut werden. Darum mittags Proteine, morgens und abends nur Kohlenhydrate.
Ach Mist, ist schon nach 8.
Zeit, die Gabel fallen zu lassen für eine neue Diät. Intervallfasten. Die beliebteste Form 16:8. Also 16 Stunden lang nichts essen, dann im Zeitfenster von 8 Stunden 2 gesunde Mahlzeiten zu sich nehmen.
Das Intervallfasten hat schon viele Vorteile. Es gibt also zum Beispiel dem Darm eine längere Ruhephase. Der Darm ist ein wichtiges Immunorgan. Und das hat natürlich auch den Effekt, dass letztendlich sozusagen die Abwehr, die körperliche Abwehr auch gestärkt wird durch Fasten.
Aber 16 Stunden warten bis zum leckeren Avocadosalat hält nicht jeder durch. Ein Hauch Hoffnung macht Brigitte. Seit 1969 bringt die Frauenzeitschrift jede Woche ihre eigene Diät heraus. Eine Mischkost mit maximal 1500 Kilokalorien. Die Brigitte-Diät geht seit nunmehr 50 Jahren mit dem Stand der Wissenschaft und hat so bis heute überlebt. Revolutionär wird's 1972. Da sind Fleisch und Fette plötzlich kein Problem mehr. Vorausgesetzt, man lässt die Kohlenhydrate weg. Der amerikanische Arzt Robert Atkins verhilft der alten Low-Carb-Diät zum Durchbruch und wird dadurch zum Multimillionär. Studien belegen, ja, mit der Atkins-Diät können Pfunde purzeln, Kritiker aber warnen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In den 80ern die Kehrtwende. Die einen essen nur noch Äpfel, die anderen Kartoffeln oder Eier. Es ist die Hochzeit von Kohlsuppen, Saftfasten und frisst die Hälfte.
Das Problem bei den meisten Diäten ist einfach, dass man sich für eine bestimmte Zeit sehr einschränkend ernährt. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Dann kehrt man wieder zu den alten Gewohnheiten zurück. Und im Endeffekt hat sich nachhaltig nichts verändert.
Der berühmte Jojo-Effekt. Wird das Essen knapp, legt der Körper Reserven an. Mit anderen Worten, nach vielen Diäten ist man dicker als zuvor.
Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass man sich quält und dann dicker ist als zuvor, oder? Nach einer Diät.
Ja, genau. Ich meine, das Problem wurde klar ausgesprochen. Wenn, letztlich muss man seine Ernährung langfristig umstellen. Eine Diät ist keine Lösung. Ne? Im schlimmsten Fall kommt es dann eben zum Jojo.
Ne? Ja, und interessant auch, wie Diäten doch Trends unterliegen, die heute so eigentlich auch keine Gültigkeit mehr hätten, oder? Man würde nicht sagen, Hollywood-Diät, nur noch Ananas oder nur noch Eier. Oder.
Ja, da ist halt viel Geschäftemacherei natürlich auch dabei und natürlich auch immer die Sehnsucht, jetzt haben wir es, jetzt haben wir die Wunder-Diät und dann folgt eigentlich immer wieder die Enttäuschung nach einer gewissen Zeit. Das ist eigentlich wirklich immer das gleiche Spiel. Ne?
Und so dieses frisst die Hälfte, FDH, also...
Ja, das ist ja ja, keine Diät im Eigentlichen. Das kommt der Wahrheit natürlich schon am nächsten. Also ich meine, die eine Sache ist, dass man Gesundes isst. Im Prinzip kann man schon sagen, wenn man was Gesundes isst, dann ist das Risiko für Übergewicht auch wirklich reduziert. Und die andere Sache ist natürlich, weniger zu essen. Und frisst die Hälfte ist natürlich wirksam. Ne? Aber es ist ein bisschen komplizierter, ne? Weil wenn man natürlich jetzt Chips hat, da fällt es einem sehr, sehr schwer. Ich kann auch nicht aufhören bei einer Chips-Tüte. Also das heißt, da kommt wieder das Gesunde ins Spiel. Bei gesunden Sachen, wer isst schon 5 Chicorée oder große
Karotten?
Oder wer isst 10 Karotten am Stück? Ja. Das heißt, wir können uns da nicht so gut überessen.
Mhm. Es gibt aber ja Intervallfasten. Das, würden Sie sagen, das ist eine Form von Diät oder eine Form von Fasten?
Das Intervallfasten ist aus naturheilkundlicher Sicht, das ist eine Biorhythmustherapie. Mhm. Der Biorhythmus ist wahnsinnig wichtig. Ne? Guter Schlaf, raus ans Licht, wenn es hell ist. Und das Intervallfasten ist die ganz einfache Anpassung unseres Essens an den eigenen Biorhythmus. Das muss nicht 16 zu 8 sein, das kann auch 14 zu 10 sein. Aber das Grundprinzip ist, nicht von morgens, vom Augen aufmachen bis 22 Uhr immer was zu essen und auch nicht so oft zu snacken. Ich weiß, das ist auch bitter, diese Einsicht, aber das hat uns das Intervallfasten gelehrt, dass es wurde ja auch gesagt, dann erholt sich, regeneriert sich der Darm, die Leber, das Immunsystem, das ist schon gut.
Also man muss einfach den Organen mal die Chance geben, Pause zu machen und nicht mit Verdauung die ganze Zeit beschäftigt zu sein. Und jedes kleine Anfüttern, jedes kleine Bonbon, jedes Gummibärchen wirft die Maschine an.
Genau, vor allem wenn eben Zucker dabei ist, dann ist es natürlich schwierig. Also man könnte das Intervallfasten vielleicht durchbrechen, indem man 2 Radieschen isst. Ne? Aber das ist jetzt nicht so ein ganz beliebter Snack. Ne?
Aber Intervallfasten heißt also, man isst 16 Stunden möglicherweise nichts und dann 10 Stunden.
Wobei ich inzwischen doch übergegangen bin, 14 zu 10 zu empfehlen. Das heißt, also wenn man jetzt beispielsweise um 9 Uhr frühstückt, dann kann man bis 10 Stunden später noch was essen. 19 Uhr, das geht.
Das geht.
Ja, das geht. Und deswegen empfehle ich auch 14 zu 10, weil es nützt ja nichts, wenn man im Januar starten soll. Ich mache jetzt 16 zu 8 und im März bricht alles ein.
Wir haben über die Leber als wichtiges Organ schon gesprochen. Ein anderes, was auch in Ihrem Buch viel Platz bekommt, ist der Darm. Ja. Und da hat man ja auch in den letzten Jahren, Sie forschen ja auch als Professor, viel entdeckt, wofür der Darm verantwortlich ist.
Ja, genau. Ja.
Was ist das Zentrale an diesem Organ?
Ja gut, das zentrale Schlagwort ist Mikrobiom, ne? die Darmbakterien. Früher dachte man ja, das ist halt ein Rohr und dann kommen so die Enzyme rein und ja, am Ende gehen wir auf die Toilette. Ne? Das ist, und jetzt weiß man, Moment mal, ich habe über die Leber geredet, genau die hochgleiche effektive und wichtige Chemiefabrik ist im Darm. Das sind diese Darmbakterien. Und die Darmbakterien auf den Nenner gebracht, wir haben diese Darmbakterien, was wir essen. Also das Essen, was wir denen anbieten, das fördert dann eben auch die Art der Darmbakterien. Da gibt es gute und ungesunde. Und das ist extrem wichtig. Aber wir denken heute auch, dass viele Autoimmunerkrankungen, chronische Entzündungen, selbst Herzinfarkte einen klaren Zusammenhang mit dem Mikrobiom haben.
Kann man denn einmal so Tabula rasa rohrfrei machen, dass man sagt, jetzt ist Januar, dann mache ich jetzt einmal so einen Einlauf, alles raus und dann baue ich das so ganz systematisch neu auf, mein Mikrobiom?
Also man kann, also das Fasten ist gut, um das Mikrobiom aufzubauen. Aber das mit den Einläufen und mit den Abführsalzen, das ist nur bedingt gut. Oder ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall nicht notwendig. Mhm. Also es ist besser, einfach nur seine Ernährung zu ändern, vielleicht etwas zu fasten oder Intervall zu fasten. Aber wir brauchen nicht dieses Bild, man putzt da frei, das hat sich nicht so bestätigt wissenschaftlich.
Sie schreiben ja auch, in Amerika zum Beispiel macht man das gar nicht. Also Studien belegen da, bei uns wird es öfter mal so.
Genau, das war die Einsicht, die mir da irgendwann kam. Ja. In Deutschland wurde ja immer gefastet mit Einläufen, mit Abführsalzen. Und dann gibt es Professor Walter Longo und wir hatten einen Austausch. Und der hat die Fastenstudien in Los Angeles gemacht. Und er sagte dann, Mensch, ja, ihr Deutschen, ja, ihr mit euren Einläufen und so, das können wir in Amerika nicht machen. In Amerika ist man prüde, da darf man nicht mal drüber reden. Ich mache das ohne das Ganze. Und dann, Jahre später, haben wir unsere Daten übereinander gelegt. Blutdruck, Diabetes, Rheuma, der hatte genau die gleichen Ergebnisse, ohne die ganzen Darmreinigungsmaßnahmen. Mhm. Und insofern sage ich, wer es möchte, also wer da Erfahrung hat, dass ihm gut tut, klar, soll es machen, aber man muss es nicht machen.
Okay, und auch da wieder mit gesunder Ernährung aufbauen. Und wie gesunde Ernährung aussieht, wie gesagt, zeigen wir gleich. Aber passend zum Thema zaubert jetzt erstmal Zora Klipp heute auch was Gesundes. Es gibt einen Salat mit Tofu.
Moin und hallo. Na, habt ihr Lust auf einen winterlichen Salat? Wir machen nämlich heute eine Variante mit frischen Feigen, mit einem richtig leckeren Haselnuss-Dressing und Haselnuss-Nuggets. Die bestehen aus Tofu. Und jetzt nicht gleich abschalten, sie macht Tofu. Das wird lecker, ich verspreche es euch. Also, los geht's. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Dressing und das ist eigentlich eine ganz einfache Standardbasis. Wir machen Senf und Essig und das Ganze wird mit Öl aufmontiert, aber halt nicht mit irgendeinem Öl, sondern Haselnussöl. Und jetzt brauchen wir aber erstmal einen Schlag Senf. Dann habe ich hier Balsamico und Ahornsirup. Das hat auch so eine richtig schöne nussige Note. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Orangenabrieb dazu. Haselnüsse oder allgemein Nüsse passen total gut zu Zitrusfrüchten. Das ergänzt sich immer super. Bringt so eine schöne Frische mit rein. Das riecht schon fantastisch. Das Ganze wird jetzt verrührt. Und das ist wichtig, dass man erst Essig, Senf und die Süße miteinander vermengt. Und dann erst das Öl dazu gibt, damit wir eine richtig schöne Emulsion erhalten. So, mal probieren. Mmh. Mmh. Hammer. Fruchtig, nussig, lecker. Weiter geht's mit unseren Tofu-Nuggets. Und dafür hacke ich jetzt erstmal noch ein bisschen Rosmarin, denn das kommt gleich in unsere Panierstraße mit zum Ei dazu. Und das hier ist jetzt nur Ei, Salz und Rosmarin. Und am Salz auch nicht sparen. Denn Tofu ist ja jetzt in Natur keine Geschmacksexplosion. Aber ein rohes, unmariniertes Hähnchen jetzt auch nicht unbedingt. Und deswegen habe ich den Tofu jetzt vorher schon mal mariniert mit Olivenöl, Zitronenabrieb, Orangenabrieb, ein bisschen Chili, Knoblauch. Und dann einfach mindestens 3 Stunden im Kühlschrank stehen lassen, besser noch über Nacht. Dann saugt er sich so richtig schön mit dem Geschmack voll. Und den können wir jetzt panieren. Ganz einfach Mehl, Ei, Paniermehl und das Paniermehl, das mische ich jetzt noch mit Haselnüssen, und zwar gehackte, die kommen jetzt einfach dazu. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen heißes Öl und dann können wir ausbacken. Hier ist jetzt wichtig, dass die Temperatur nicht ganz so hoch ist, sondern wir wollen sie jetzt langsam knusprig ausbacken. Ansonsten ist der Tofu in der Mitte noch kalt und deswegen langsamer, aber dafür ein bisschen länger. Guckt euch bitte an, wie toll diese Nuggets aussehen. Außen knusprig, schön goldbraun ausgebacken, innen so richtig schön fluffig, saftig und voller Proteine. Dann kümmern wir uns jetzt mal um den Salat. Ich habe jetzt hier ein paar Feigen, einfach nur geviertelt, und jetzt habe ich hier noch ein paar verschiedene Salatsorten. Feldsalat, Frisee und Chicorée in verschiedenen Farben, weil ich den optisch zum einen sehr schön finde und weil der auch so eine schöne Bitternote hat, und das passt einfach total gut auch zu unserem Dressing und zu dem Rest. Und jetzt haben wir eigentlich alles beisammen, das wird jetzt mariniert und dann können wir anrichten. Ein Salat nicht nur fürs Auge, wie ich finde, sondern auch für den Gaumen, denn das ist wirklich super lecker. Also macht es unbedingt nach. Ich garantiere euch, wie jede Woche, das schmeckt. Tschüss und bis dann.
Das sieht auf jeden Fall toll aus. Und Sie haben auch Appetit bekommen. Ich habe das gesehen. Sie haben genau hingeschaut.
Absolut. Ich hätte das jetzt gerne gegessen.
Essen Sie viel Salat?
Ja, inzwischen schon nicht. Also früher war das nicht so, jetzt habe ich mir wirklich angewöhnt. Ne? Weil Grünfutter, also auch Spinat, Mangold, Salat in jeder Form, das ist schon sehr gut. Ne? Auch fürs Mikrobiom, das ist auch Futter fürs Mikrobiom.
Und man kann ja alles Mögliche in Salat packen. Also wir haben jetzt hier mal Gemüse hingestellt. Genau. Vielleicht sagen Sie mal, wo Sie sagen als Arzt, also das gehört einfach auf den Speiseplan. Ja. Und vor allem, wie oft jeden Tag oder mehrfach in der Woche?
Ja, also Gemüse sollte täglich, ja, ich traue es mich immer fast nicht zu sagen.
Komm, seien Sie mal mutig.
5 bis 7 Mal am Tag sollte Obst und Gemüse auf dem Speiseplan sein. Es muss ja nicht immer viel sein.
Ja.
Ne? Auch fürs Mikrobiom, man muss keine großen Mengen machen. Ja. Also die Diversität ist eher wichtig. Ne? Diese wunderbare Sachen, Chicorée, ne? die Bitterstoffe, das fürs Mikrobiom gut. Rote Beete übrigens, wenn es interessiert, das ist eine Art natürliches Doping. Also Sportler können dann auch bessere Leistungen erbringen.
Aber auch hier eben nicht die abgepackte rote Beete, sondern
geht auch. Geht okay. auch, ja. Mhm. Das ist ja auch sonst eine Kleckerei, wenn man, also abgepackt geht auch. Das ist auch wie mit Tiefkühl. Besser ist, man isst Tiefkühlgemüse, als man isst kein Gemüse. Ne? Mhm. Das ist, und hier haben wir natürlich wunderbaren Kohl. Ja, Kohl. Kohl ist extrem gesund. Ja, da sagen, nee, höre ich schon, ja, Blähungen und so. Auch das ist eine Gewohnheitsfrage. Also wenn man mehr dieser Gemüse isst, passt sich das Mikrobiom an und man kriegt weniger Blähungen. Mhm. Also da Karotten, ja, Kale, also Grünkohl, extrem gesund. Das sind schon schöne Sachen hier, ja. Also,
ja, und Obst haben wir natürlich auch. Kartoffeln zum Beispiel.
Kartoffeln machen satt. Also die sind neutral. Man kann die Kartoffeln ein bisschen gesund tunen, indem man sie kalt isst. Also erst kocht und sie erkalten lässt, dann entsteht resistente Stärke, so nennen wir das. Und das heißt, der Zucker kann dann nicht mehr gut aufgenommen werden, der ist resistent und das Mikrobiom hat mehr zu essen. Also es ist eine hervorragende Idee, Nudeln, Kartoffeln, Reis nicht gleich, wenn sie frisch gekocht sind, zu essen, sondern zu sagen, Mensch, super, ich habe noch was für morgen oder für heute Abend, dann ist es im Prinzip gesünder.
Das heißt, der Partynudelsalat ist hervorragend.
Super Idee.
Allerdings ohne Mayo, nehme ich an.
Natürlich.
Aber das sieht ja auch alles lecker aus. Und ich finde oder habe so das Gefühl, wenn man mehr Gemüse isst, hat man auch mehr Lust auf Gemüse. Man muss sich da auch ein bisschen trainieren. Im Moment sind wir alle gewohnt, vielleicht mehr süß zu essen und dann hat man, oder mehr Kohlenhydrate, und dann hat man auch mehr Lust auf süß und Kohlenhydrate.
Ja klar, das ist ja so, wir haben ja diese Geschmacksrezeptoren in der Zunge, wir haben die ganzen Duftrezeptoren und die stumpfen ab. Also wenn ich jetzt täglich so eine Tüte Chips esse, dann setze ich sozusagen den Schwellenwert ab, wann ich so denke, ich kriege hier was Gutes zu essen, den setze ich immer höher. Ich brauche immer mehr Salziges, immer mehr Fettes. Und andersrum, wenn man mehr in Gemüse einsteigt, dann schmeckt man immer differenzierter, immer feiner. Mensch, das ist ja wahnsinnig lecker. Was man vielleicht nicht wertschätzt, wenn man sich jetzt gerade 4 Wochen nur von Currywurst und Pommes ernährt. Es ist schon okay, ich muss noch mal sagen, mal Pommes zu essen, aber es sollte halt nicht der Hauptbestandteil des Lebens sein.
Und wenn man so zum Beispiel Chicorée, Bitterstoffe isst, dann möglichst auch mit, nehme ich an, Essig und Öl und jetzt nicht mit einer schönen Béchamelsoße und Schinken aus dem Ofen, oder?
Genau, ja, also, ja. Am Feiertag darf es auch mal Sahne oder so sein. Aber also Olivenöl ist extrem gesund. Das haben wir wirklich wissenschaftlich gelernt die letzten Jahre. Und das ist dann im Prinzip lecker. Das kann man auf dem Backblech oder auch in der Pfanne. Man braucht da eigentlich nicht viel. Ne? Man schneidet den Chicorée-Olivenöl, dämpft das Ganze und es ist eigentlich lecker. Ne?
Gilt hier auch die mediterrane Kost als Vorbild?
Ja, genau. Die Mittelmeerernährung. Da wissen wir heute wissenschaftlich, es ist letztlich die gesündeste Ernährung, was die medizinischen Daten anbelangt. Mhm. Wichtig immer, damit ist nicht gemeint, das, was heute ist. Also es geht nicht um Pizza, Rotwein, Souvlaki und sonst was, sondern die haben in den Mittelmeerländern, die haben wirklich den ganzen Tag Gemüse, Obst, Nüsse, Gewürze zu sich genommen. Am Sonntag gab es mal einen Braten.
Jetzt hat ja nicht jeder immer Zeit. Ich meine, Sie sind auch als Chefarzt und Professor wahrscheinlich nicht in der Lage, permanent sich so gut zu präparieren, dass Sie Gesundes mitnehmen. Gibt es so einen kleinen Trick? Also sollte man immer einfach eine Tüte Nüsse dabei haben, bevor man dann einen Schokoriegel isst oder einen industriell gefertigten Müsli-Riegel, dass man dann eben, oder eine Karotte, dass man wenigstens so ein bisschen was
also,
zum Snacken mitnimmt?
Ich weiß schon, natürlich ist ein Schokoriegel leckerer als eine Karotte, aber Sie haben eigentlich die wichtig. Also Nüsse sind wirklich ideal, weil sie machen satt, sie sind extrem gesund. Karotten sind auch gesund. Bei Schokolade haben wir ja die schöne Entwicklung, dass die Bitterschokolade inzwischen eigentlich ein positives medizinisches Zeugnis bekommen hat, also über 70%. Die habe ich auch immer in meinem Rucksack dabei. Ja, und so helfe ich mir. Und manchmal ist aber auch so, wenn ich jetzt wirklich sehe, es gibt hier wirklich gar nichts, was... Also ich bin nicht immer kontrolliert, aber wenn ich jetzt wirklich merke, ja, hier gibt es nur süße Teilchen oder komisches Zeugs, dann warte ich einfach. Das ist vielleicht der Vorteil, wenn man Intervallfasten macht oder gelegentlich fastet, dann hat man auch ein bisschen mehr Kontrolle über seinen Hunger und muss nicht gleich dem nachgeben.
Noch ein Wort bei mediterraner Kost zum Fisch, der ja eigentlich auch dazu gehört.
Genau, ja, der Fisch spielt in der Mittelmeerkost eine untergeordnete Rolle. Der wurde immer so gehypt, aber tatsächlich war er nie so relevant. Beim Fisch ist, sagen wir mal, die traurige Geschichte, da sehen wir, dass wir halt von unserer Umwelt und von der Ökologie nicht unabhängig sind. Er ist natürlich gesünder als Fleisch, aber er enthält heute viel Schwermetalle, Mikroplastik. Mhm. Die Weltmeere sind überfischt, sodass ich schweren Herzens schon vor ein paar Jahren gesagt habe, Fisch, auch wenn es medizinisch vielleicht früher sinnvoll ist, ist keine Empfehlung mehr.
Wir hatten hier vor 2 Tagen den Geschäftsführer von Foodwatch und der hat auch ganz schlimme Sachen aus den Aquakulturen in Norwegen beim Lachsfangen oder Fischen erzählt. Da will man auch keinen Lachs mehr.
Oder was ich gar nicht sehen kann, wirklich diese Meeresfrüchte, die da aus Südostasien kommen, da kann man gleich in die Apotheke gehen und eine Mischung aus Cortison und Antibiotika zu sich nehmen.
Das ist wirklich schrecklich. Ja gut, ist so. Muss man einfach wahrnehmen. Welche Pflanzen sind gut für uns, kann man sich ja auch mal fragen. Und was bewirken die im Körper? Total spannend, diese Ethnopharmakologie. Und im Grunde machen Sie es ja als Naturheilmediziner ähnlich. Sie greifen auch auf altes Wissen zurück, ne?
Genau. Naturheilkunde ist ja also global. Ne? Traditionelle chinesische Medizin, Ayurveda oder Klostermedizin, Hildegard von Bingen, das ist altes Wissen. Wurde uns ja auch oft vorgeworfen, ja, das ist ja nur so Erfahrung, das ist keine harte Wissenschaft. Inzwischen haben wir aber die gute Situation, wir haben jetzt viel wissenschaftliche Belege, ne? Es kommen immer mehr Studien, aber ich denke, es ist schon auch wichtig, dieses alte Wissen nicht einfach nur so wegzuschieben, sondern das sind jahrtausende alte Beobachtungen und die sind erstaunlich oft treffsicher. Ne?
Ja, und deshalb haben ja auch wir im NDR oder Sie mit dem NDR die Naturdocs entwickelt, genau. Weil Sie dort eben auch, wie jetzt bei dem Beispiel, zum Beispiel auf Kneippfasten zurückgreifen, um genau. zu heilen. Das gucken wir uns mal eben an.
Mein Name ist Marco Pauls, ich bin 57 Jahre alt, habe Bluthochdruck und Arteriosklerose.
Beim Herzen ist halt nicht so gut, wenn der Muskel so wächst und sich aufpumpt, ne? Weil dann bleibt weniger Platz erstens innen drin und dann ist die Durchblutung nicht mehr so gut.
Sehr gut. So, tief einatmen. Und ausatmen.
Das sieht läppisch vielleicht aus, genau, man denkt ja, was macht man da eigentlich großartig, aber die Gefäßwirkung ist halt sehr intensiv. Wenn sich die Gefäße verschließen durch den Kältereiz, und das tun sie ja relativ schnell, hat man dann im Nachgang, die Gefäße erweitern sich und das hält die Gefäße elastisch. Und wenn das kontinuierlich gemacht wird, ist das ein Training für die Gefäße und kann wirklich den Blutdruck senken.
Ja, spannend. Und ich meine, Ihr Vater war...
Ja, genau, das ist meine Familiengeschichte.
Im Grunde, und die Großvater,
Großvater
auch,
ne? Kneippärzte. Und ja. Ich kenne das von Kindesbeinen an, die kalten Güsse.
Ja, und ich finde es auch so toll, dass eben das mit so einfachen Mitteln dann doch geht. Hier sehen ja. wir übrigens gerade Ihren Vater, der bestimmt sehr stolz jetzt wäre, wenn er Sie hier sitzen sieht und weiß, was Sie alles machen. Sie haben ein ganz spannendes Buch geschrieben, und das finde ich das Tolle, Ihr ganzes geballtes Wissen, muss man wirklich sagen, was Sie sich in den Jahren erarbeitet haben und erforscht haben, nochmal zusammenfassen. Ernährung, meine Quintessenz. Ja. Also für jemanden, der wirklich wissen will, wie funktioniert der Körper und wie wirkt sich die Ernährung auf den Körper aus, der findet hier das geballte Wissen von Dr. Michalsen. Und die neuen Folgen, sage ich auch noch eben, von den Naturdocs, die kommen dann im April in der Visite. Ja. Und da sind Sie ja auch wieder regelmäßig zu sehen. Sie sind ja schon viele Jahre unserem Haus verbunden.
Genau. Und freue mich drauf.
Wir freuen uns auch, Dr. Michalsen. Also vielen Dank dafür. Und morgen kommt Mike Krüger, der Entertainer. Kennen Sie natürlich alle, freuen wir uns sehr drauf. Mal gucken, was er jetzt so macht im Unruhe-Ruhestand. Als Entertainer wird er von erzählen und wer schön mit dabei sind. Morgen Samstag hier bei DAS. Jetzt geht's weiter mit Ihrem Landesprogramm und fangen Sie heute Abend an schon mit guter Ernährung. Ne?
Absolut.
Chips nur in Maßen. Chips. Weg. Tschüss.